Hallo, moin moin aus London. Das ist die sechste Folge von London Calling. Wie immer dabei ist heute auch Daniel. Moin Daniel.
Moin Kutsche.
Und wir haben uns Verstärkung heute dazugeholt. Carsten vom Meine NFL ist auch dabei. Schön, dass du dabei bist, Carsten. Moin.
Hallo.
Wir sind gerade in The Grove in London Watford, wirklich am Arsch der Heide, das muss man so sagen. Wir haben die allerletzte Bahnstation genommen, die es hier noch gibt, um hierher kommen zu können. Es ist ein großer Golfplatz und wir waren hier und haben uns das Training, in Anführungszeichen, der Jaguars angeschaut. Ich finde, der Begriff Training passt nicht so richtig. Wie sind denn deine Eindrücke von den Jaguars hier, Daniel?
Na, wir haben nur das kleine Warmmachen gesehen nach dem Flug und nach den ganzen Strapazen der Jaguars aus Florida kommend. Haben sich ein bisschen gedehnt, haben sich ein bisschen bewegt, haben ein bisschen Bälle geworfen. Und das war, glaube ich, alles, was wir gesehen haben. Aber ganz spannend. Aber jetzt keine großen Einblicke. Wie geht's? Was machen sie? Wir haben wenig wirkliche Aktionen gesehen.
Carsten, für dich ist es nicht das erste London-Spiel. Du hast schon einige gesehen. So im Vergleich zu den Vorjahren, die du bereits hier warst. Was ist dein Eindruck von der Training-Facility der Jaguars in London?
Das ist tatsächlich schon mein 10. Trip jetzt mittlerweile zur NFL nach London. Und das erste Mal aber, dass ich bei dem Training, in Anführungszeichen, wie ihr es gesagt habt, dabei sein dürfte. Ich fand es auch recht lustig, dass man es nach einer halben Stunde abgebrochen hat, stretchen, weil man könnte sich ja womöglich irgendwelche Erfolgsrezepte von einem 0-5-Team abschauen. Also ich glaube, da wenn wir alles angesehen hätten, wäre es jetzt auch kein Problem gewesen. Also es fehlt ein bisschen der Vergleich, weil wie gesagt, erstes Training, aber hier draußen sehr idyllisch, hat mit London, wie man sich's vorstellt, überhaupt nichts zu tun. Nur grün, viele Vögel, Golfplatz, also kann man es, glaube ich, aushalten.
Ihr müsst dazu wissen, Carsten ist recht frisch angezogen. Was daran liegt, dass dein Koffer einfach nicht mit nach London transportiert wurde, ne?
Also ein bisschen Amsterdam hat das geschafft und angeblich auch mittlerweile nach London, aber der Kurier noch nicht zu mir, deswegen trage ich auch seit 2 Tagen dieselben Klamotten und wir mussten deswegen draußen aufnehmen.
Ja, absolut, das ist mir auch ganz recht, dass wir jetzt hier draußen sitzen und du ein bisschen Abstand warst. Es gab auch Pressekonferenzen, 4 an der Zahl mit Shaquille Griffin, mit Josh Allen, mit, wen gab's noch? Urban Meyer und Trevor Lawrence. Die Jungs machten so in meinen Augen einen ganz aufgeräumten Eindruck. Es wirkte jetzt nicht so, als sei das so ein Loser-Team. Am meisten zusammengezuckt sind wir drei tatsächlich, als von einem britischen Pressekollegen die Frage nach Urban Meyers in Ohio bleibend eine Frage dazu kam, dass er damals nach dem Spiel in Ohio geblieben ist, die Mannschaft alleine zurückgeflogen ist und er ja dann noch in der Bar unterwegs war, wo es ja auch schöne Fotos und Videos von gibt. Was ging da in deinem Moment durch deinen Kopf, Daniel?
Na, erstmal, also Urban Meyer ist, glaube ich, die Gestalt, die hier am meisten Leute erheitert oder gesehen haben, auf die beachtet haben. Er ist während des Trainings wie so ein Feldherr übers Feld stolziert, ist nämlich stehen geblieben bei den Linebackern, hat ein paar Bälle hin und her geworfen, ist dann Richtung Trevor Lawrence gegangen, hat sich angeguckt und hat mitgetippelt und dann auch, die haben so ein bisschen Dehnübungen gemacht, die erinnert ein bisschen an Yoga, hat er dann mitgemacht und ein bisschen angezeigt. Es wirkte alles ein bisschen darum, gute Laune zu verbreiten und ein bisschen positiv reinzugehen. Und so kam er auch in die Pressekonferenz. Erstmal ganz locker, ganz entspannt, hat glaube ich auch selbst nicht erwartet, dass da jetzt ganz böse Fragen kommen und dann kommt doch so ein britischer, gemeiner Journalist, der dann nach Ohio fragt und fragt, ob er sich das leid tat oder ob er jetzt was anders machen würde in der Zukunft, und er hat natürlich die Antwort gegeben, inhaltlich, die alle erwartet haben, ja, in dem Moment war es gar nicht so schlimm und ich habe es gar nicht so erwartet. Ich habe mit dem GM nochmal gesprochen und der hat auch gedacht, das wäre jetzt alles nicht schlimm, weil er seinen Spielern eben 3 Tage freigegeben hat, die Coaches 2, und er wollte doch nur seine Grandkids, also seine Enkel besuchen, und das war das Einzige. Ja, dann ist es dumm gelaufen, und hätte er das vorher gewusst, wäre das natürlich anders gemacht, jetzt würde es auch anders handeln, aber also weder Reue noch das Gefühl, dass da jetzt wirklich was verändert ist, da irgendwie aufgekommen, sondern es ist eine Standardantwort. Ihn hat es ein bisschen genervt, dass die Antwort kam, die Pressekonferenz war dann nicht mehr so lang. Ich habe die letzte Frage gestellt nach seinem Rookie-Quarterback und den Rookie-Quarterbacks allgemein hier in London, die ja bisher nichts gewonnen haben, die hat er nicht mal richtig beantwortet und ist dann vom Podium gestürmt.
Ich hatte den Eindruck, dass er doch ein bisschen ruhig war, Carsten. Wie ging es dir?
Ja, das war so dieses reuig, weil ich wurde ja erwischt. Also ich glaube auch, dass er es nächstes Mal anders machen würde, aber nicht, weil er ein schlechtes Gewissen hat, sondern eher, weil jetzt die Folgen halt so negativ waren. Also ähnlich wie John Gruden bei den Raiders wahrscheinlich seine E-Mails jetzt künftig auch vorsichtiger verfasst, denke ich, so wird es auch bei ihm sein. Also vielleicht schaut er das nächste Mal, ob irgendwelche Handys oder so draußen sind, die ihn womöglich filmen oder aufnehmen könnten. Deswegen, ja, er hat schon bemüht, den Eindruck, ihm macht gute Laune zu verbreiten auf dem Feld. Also das klang für mich auch so ein bisschen nach Laientheater, dass die vielen Medienvertreter, und es waren tatsächlich viele, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da 50 Mann oder 60 am Spielfeld dran stehen, dass die ein positives Bild verbreiten, auch nachdem er noch nichts gewonnen hat und sich das sicher auch anders vorgestellt hat. Aber auf der Bühne hat er, finde ich, schon ein bisschen einen angespannten Eindruck gemacht, vor allem jetzt, wie ihr erwähnt habt, bei der Geschichte, die halt gleich am Anfang gefragt wurde.
Vier Mitglieder, wie erwähnt, der Jacksonville Jaguars standen der Presse zur Verfügung. Trevor Lawrence war der Letzte. Wir alle haben ihn noch nicht live und in echt gesehen. Das war heute Premiere. Ich fand den sehr positiv. Ich fand ihn noch jünger, als man ihn so aus dem Fernsehen kennt. Wie war euer Eindruck von Trevor Lawrence?
Erstmal angefangen beim Outfit. Der hat keine, normalerweise auf der Pressekonferenz tragen die Spieler ganz strikt Teamwear. Und man sieht irgendwas Jaguars-Logo, ein großes Nike-Trainingsanzug oder irgendwas. Der hatte selbst casual-mäßig angezogen, ganz locker mit einer Jogginghose und so einem, ich weiß gar nicht, fliederfarbenen Pullover, der ein bisschen oversized war. Und er wirkte relativ locker, als würde er irgendwie ganz entspannt jetzt nach Hause gehen ins Wohnzimmer. Und für mich hat er einen sehr positiven Eindruck gemacht. Ich glaube, er steht so ein bisschen über der aktuellen Negativ-Serie. Er wirkt jetzt nicht wirklich angespannt, sondern er lernt was, er wird jedes Jahr mal besser. Die typischen Sätze, die so ein Quarterback sagt, ja, wenn ich besser spielen würde, dann wird es auch besser laufen. Ich habe mich geärgert letzte Woche darüber, dass ich irgendwie in der Red Zone nicht hundertprozentig den Punch hatte. Und es wirkt alles sehr positiv. Ich nehme ihm das ab. Ich glaube, das ist ein Gewinnertyp. Das ist jemand, der weiß, was er kann und der auch weiß, dass die erste Hälfte seiner Debütsaison jetzt nicht entscheidend dafür sein wird, wie seine Legacy ist oder wo er hinkommt. Ich habe das Gefühl, dass er sich relativ sicher ist, wo das hinläuft. Es kam auch eine Frage Richtung Urban Meyer bei ihm an, wo es dann so ein bisschen darum ging, wie hat sich Urban Meyer dann eigentlich jetzt verhalten, weil er letzte Woche ja schon so ein bisschen vorm Bus geworfen wurde von Trevor. Es ist jetzt so, dass er gesagt hat, es ist schon so, dass er Einzelgespräche geführt hat, wir haben ein gutes Verhältnis, keiner kann sagen, dass er nicht alles gibt und es will mit dem Team Erfolg haben. Ich glaube, das nimmt ihm noch keiner in irgendeiner Form weg und von daher für mich sehr positiv, sehr angenehm, sehr, sehr authentisch, sehr jung noch, aber der ist Amerikaner, der weiß, was von ihm erwartet wird und hat auch keine Angst vor dieser Verantwortung.
Er hat auch noch verraten, Carsten, dass es das zweite Mal in seinem Leben ist außerhalb der USA. Er war bisher einmal in Mexiko und jetzt ist er, oder hat selbst gesagt, das zählt ja auch nicht so richtig, ist jetzt quasi das erste Mal in Europa. Du verfolgst die NFL seit 20 Jahren. Ist das ein gestandener Mann, den wir jetzt über Jahrzehnte in der NFL sehen werden? Was ist dein Eindruck von ihm jetzt, wo ihr euch so richtig mal kennengelernt habt?
Wir beide, nachdem wir endlich mal ein paar Minuten zusammen hatten. Ich kann es mir schon vorstellen. Ich habe mich dann auch drunter reingefragt, wie es wohl Blaine Gabbert damals ging, als der bei der Pressekonferenz war. Ja, ob der nicht auch so einen selbstsicheren Eindruck ausgestrahlt hat. Mit dem hat man bekanntlich jetzt nicht ganz so viel gewonnen. Peyton Manning dafür hat auch im ersten Jahr wenig gerissen, Interception-Rekord aufgestellt. Kann jetzt nicht sagen, ob Trevor Lawrence der nächste Peyton Manning wird, aber zumindest heute bin ich mit euch einig, glaube ich, hat er einen sehr guten Eindruck hinterlassen und man nimmt ihm das auch ab. Nur dieser Dresscode, der hat mich auch tatsächlich gewundert, dass das schon sehr locker war, aber für sein Alter hat er sehr, sehr selbstsicher gewirkt und in sich ruhend, möchte ich mal sagen, ja.
Ihr müsstet uns jetzt sehen, das ist ganz idyllisch. Wir sitzen hier im Garten eines Golfclubs mit einer Tischdecke, die kariert ist. Wenn man hier auf Toilette gehen möchte, muss man unbedingt sein Handy mitnehmen, weil das Licht in der Toilette nicht funktioniert und ohne Taschenlampe am Handy funktioniert gar nichts. Es macht eine Menge Spaß. Daniel bricht hier neben mir fast zusammen. Lass uns wieder sportlich werden. Es gab noch nie einen Rookie-Quarterback, der ein London-Game gewonnen hat. Hast du den Eindruck, dass Trevor Lawrence mit dieser schwarzen Serie brechen wird?
Puh, ich glaube nicht, dass es, ich schätze einfach die Miami Dolphins stärker ein als die Jacksonville Jaguars, aber ich bin aus der Presse auf jeden Fall rausgegangen und dachte, ach, vielleicht haben sie wirklich eine Chance. Also die Zuversicht, die da vermittelt wird, die Positivität, also gar nicht nur von Trevor Lawrence, auch von Shaquille Griffin, der sich freut, dass er eigentlich gegen seinen Bruder hätte spielen können, dass jetzt etwas wird, wo kein Kontakt mehr da ist. Also das ist schon ganz spannend zu sehen, wie die drauf sind, was sie machen. Die wirken alle sehr positiv, sehr entspannt, sehr locker. Und ich glaube, das tut denen gut. Die Schreie, die wir vom Spielfeld bekommen haben, die waren für mich gar nicht nur gute Laune, sondern auch ein bisschen Motivation und Teamfeeling und Mitnehmen. Wir durften ja nicht mehr am Feld sein, deshalb haben sie gehört. Also für mich ist das ein Team, was erstmal sehr intakt wirkte von meinem ganzen Gefühl, was man so sehen kann nach, keine Ahnung, 30 Minuten. Aber es ist für mich ein Gefühl, was positiv ist und wo ich rausgehe und sage, ja, die haben ein ganz, ganz gutes Gefühl dafür, das da reinzugehen, besser zu werden. Und vielleicht überraschen sie uns am Sonntag und schlagen die Dolphins, die mit einem Tour, der aus der Verletzung wiederkommt, der auch noch nicht so hundertprozentig da war, die in der Offense sehr viele Probleme hatten, eine Defense, die wir besser erwartet haben. Also vielleicht kriegen wir eine große Überraschung und dafür sind die London Games auch da und vielleicht haben wir den ersten großen Trevor-Moment. Also das wäre ja auch schön.
Entschuldigung für die Hintergrundgeräusche in diesem Moment. Hier werden die Stühle von der Pressekonferenz abgebaut und zwar nicht einzeln, sondern gleich im ganzen Dutzend und wird hier hinter uns rumgerollert. Carsten, du hast es gesagt, du warst schon ein paar Mal bei den London Games, hast wahrscheinlich nie ein überragend sportliches Spiel gesehen. Was sagt dein NFL-Bauch? Wirst du am Sonntag sportlich von den Sitzen gerissen werden?
Wahrscheinlich eher nicht, wenn man die Bilanz der beiden Teams anschaut. Also nach 10 Spielen gemeinsam ein Sieg, das sagt schon ziemlich viel über den sportlichen Wert aus. Aber ich glaube tatsächlich, dass Jacksonville doch ganz gute Karten hat. Also eben Tour aus der Verletzung und ist ja nicht so, dass die Dolphins bisher Bäume ausgerissen hätten. Und dieser Makel des bisher noch 0 Siege haben den Teams, das will man natürlich loswerden. Also Jacksonville wird sicher nicht wieder eine Saison ohne einzigen Sieg bestreiten wollen. Deswegen glaube ich, ist da schon ein bisschen extra Motivation da. Und sie sind ja das Heimteam. Also sie sind ja gefühlt jedes Mal da oder sind auch tatsächlich jedes Mal da. Auch wenn es nicht mehr ganz so viele Spieler sind, nachdem der letzte Trip schon 2 Jahre her ist. Deswegen, also ich sehe das ziemlich ausgeglichen als Matchup. Die Buchmacher sehen übrigens die Dolphins vorne und ja, ich habe eher so auf die Jaguars gesetzt.
Also du hast dich gemeldet, Daniel, wie in der Schule. Was wolltest du noch sagen?
Nee, ich fand es ganz spannend und das ist auch ein bisschen NFL. Wir hatten einen Protest da und du hast gerade erzählt, dass sie die Stühle abräumen. Es war so, dass Trevor Lawrence, ich glaube, 30 Sekunden runden war, da kam der britische Kollege hier aus dem auf Golfclub schon an und fing an, die Nägel aus dem Podest rauszuziehen oder die Schrauben zu drehen, um das wieder abzubauen. Also das ist auch ganz spannend. Das ist ja alles speziell für die NFL vorbereitet und wird gerade eben, sobald die Journalisten und die Spieler sich wieder umgedreht haben, abgebaut. Also schon ganz spannend zu sehen, was hier so nebenbei läuft, weil die sind es, glaube ich, nicht gewohnt, dass hier ein NFL-Team und eine Horde Journalisten ist und das kriegen wir gerade so ein bisschen mit.
Was ich so ein bisschen schade finde, Carsten, wir haben uns da vorhin ja auch schon drüber unterhalten, das letzte Mal, als die Footballerei beim Training der Jaguars in London war, war das so ein Happening irgendwie, da waren Fans dabei, die waren verkleidet, die haben sich richtig Mühe gegeben und so weiter. Jetzt hast du ja auch erzählt, du bist schon durch London gelaufen, da gibt's keine Fan-Experience im Moment, selbst im Nike-Store gibt's irgendwie wenig zu kaufen. Meinst du, das hat nur mit Corona zu tun oder meinst du, dass die NFL London Games mittlerweile so in der Stadt angekommen sind, dass sie gar nicht mehr so ein großes Happening draus machen müssen?
Also ich hoffe tatsächlich, dass es nur an Corona liegt, denn Jacksonville, wenn immer hier war, die haben eigentlich schon relativ viel organisiert. Ich war auch schon mal beim Chargers-Titans-Spiel hier, als ich einfach nur zu der Akkreditierung, wo es das Jahr vorher gegeben hat, hingegangen bin, weil keinerlei Info war und auch im Vorfeld keine einzige Aktion irgendwie veranstaltet wurde. Das war bei Jacksonville eigentlich schon immer anders, deswegen ich schieb's jetzt auch mal auf Corona, dass Nike Town tatsächlich jetzt nichts mit NFL irgendwie am Hut hat, keinerlei Flaggen oder irgendwas in der Oxford Street rumhängt. Das habe ich jetzt so tatsächlich noch nicht erlebt und ich hoffe mal, dass das auch nur dieses Jahr so ist. Also man hat sonst immer sehr, sehr viele NFL-Fans gesehen, diesmal muss man ein bisschen mehr danach suchen, ja.
Für dich persönlich natürlich auch ganz gut, dass du nicht ganz so viel kaufen kannst, weil du hast ja keinen Koffer, wo man sie rein verstauen kann.
Ich kann schon kein Trevor Lawrence Jersey mehr kaufen, denn uns wurde gesagt, die sind schon alle ausverkauft im Shop.
Da. Wie süß du dich immer meldest, Daniel.
Ja, ich möchte ja nicht stören und ich finde das richtig. Aber damit noch ganz kurz Entwarnung für alle, die jetzt morgen vielleicht nach London kommen. Ihr kriegt noch Trevor Lawrence Shirts. Es werden morgen neue Shirts im Shop angeliefert. Ich habe mich für Nico Backspin auch versucht, noch ein Shirt von Trevor Lawrence zu bekommen. Da haben sie mir gesagt, jetzt alles ausverkauft. Das stimmt, es ist wirklich viel weggegangen. Aber am Samstag, am morgigen Tag, gibt es neue Shirts.
Die Engländer sind aber auch gnadenlos. Also sie sehen, gucken immer ganz neugierig zu uns, sehen auch, dass wir hier so eine Aufnahmemaschine auf dem Tisch liegen haben und dass wir ein Mikro in der Hand haben und trotzdem rollern die hier einfach über den Platz. Und
ja, aber auch ganz witzig, Kutsche, wir kamen hier an, Kutsche hatte Angst, den Rasen zu betreten. Wir sitzen jetzt auf dem Rasen an einem Tisch, den den Briten ist das völlig egal, hier auf der schönen Anlage voll über den Rasen rüber zu fahren. Kutsche, du brauchst keine Angst haben, du darfst
über den Rasen laufen. Naja, aber wir sind hier in einem Golfclub, wir sind in England, Wimbledon lässt grüßen und so weiter. Ich dachte, das wäre hier der heilige Rasen, aber das schert hier irgendwie niemanden.
Das Stück des Rasens, wo wir jetzt sitzen, ist tatsächlich auch, glaube ich, nur dafür verlegt worden oder ausgetauscht worden, weil vorne sieht man so eine Kante, wo anscheinend neuer Rollrasen jetzt verlegt wurde, nur für die NFL, aber ich denke, die zahlen auch ganz gut. Und für Licht im Klo hätte man wahrscheinlich dann doch das 6-Sterne-Hotel buchen müssen.
Absolut, das war hier nicht mehr drin im Golfresort. Um einmal das Spiel am Sonntag abzuschließen und vielleicht doch nochmal sportlich zu werden, Carsten, was meinst du, dein Tipp, werden die Jaguars ihren ersten Saisonsieg am Sonntag feiern? Wenn ja, warum wird Trevor Lawrence der erste NFL-Rookie sein, der in London gewinnt? Was ist deine Einschätzung?
Ja, ich sag, die Jaguars machen das schon allein deswegen, weil Urban Meyer andere Schlagzeilen braucht und deswegen alles dran setzt, dass seine Jaguars da diesen, ja, in Anführungszeichen Fluch, dass noch kein Rookie-Quarterback gewonnen hat, ändern werden. Und ja, ich sag, wird jetzt bestimmt kein besonders High-Scoring-Game, aber ich sag, Jacksonville setzt sich durch.
Das heißt ja immer, Daniel, Meyer hätte die Kabine schon verloren. Kannst du dir vorstellen, dass die nochmal alles geben oder vielleicht auch drauf spekulieren, naja, wenn wir jetzt noch einmal verlieren, dann haben wir nach der Bye-Week endlich einen anderen Coach?
Ich glaube, dass der sportliche Erfolg da keine Rolle mehr spielt. Ich glaube schon, dass das Team gewinnen möchte. Ich glaube, die wollen nicht, ich glaube, sie sind jetzt bei 0,20 in Folge, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und 0,26 wäre, glaube ich, die mieseste Serie überhaupt. Von daher glaube ich, dass die schon Bock haben zu gewinnen. So wirken sie alle zusammen und dass die auch Lust haben, was zu machen. Ich glaube, dass Urban Meyer und dass die Entscheidung über Urban Meyer ist schon lange gefallen und die wird eben nach diesem Wochenende dann irgendwie verkündet mit einer Bye-Week. Ob die nun positiv oder negativ da ist, werden wir sehen. Aber eigentlich kann in einer amerikanischen Welt, so wie wir sie aktuell kennen, Urban Meyer in so einem Team nicht lange überleben. Und das wird ganz spannend sein. Ich finde auch, die Medien sind auch relativ ruhig drumherum. Von daher bin ich da gespannt, was passiert. Für Sonntag glaube ich, dass die Jaguars versuchen werden zu gewinnen. Ich hoffe, es wird ein knappes, langfristig knappes Spiel. Aber am Ende wird die Defense der Dolphins das Spiel gewinnen mit der einen oder anderen Interception.
Carsten, wenn wir dich schon mal dabei haben, noch zwei andere Themen, die wir gut jetzt besprechen könnten. Das eine ist das NFL-Deutschland-Spiel 2022. Das andere ist das mittlerweile 12. Team der European League of Football, was heute so, ich glaube, versehentlich plötzlich gedroppt wurde und noch nicht offiziell bestätigt ist. Erstmal NFL-Deutschland-Spiel. Bislang haben Nico, Daniel und ich drüber gesprochen. Wir wohnen alle in Norddeutschland. Du wohnst bekanntlich in Süddeutschland. Das heißt, die drei Bewerberstädte Düsseldorf, München, Frankfurt, wärst du wahrscheinlich ganz klar Team München aus persönlichen Gründen, oder?
Mir ist es tatsächlich fast egal. Ich würde überall hinfahren. Meine tatsächliche Heimat Nürnberg oder die ums Eck ist, das hätte ich jetzt gar nicht so toll gefunden, aber das stand auch nie zur Debatte. Aber ansonsten sehe ich es ein bisschen wie du. Also ich finde, so eine Reise gehört zu so einem NFL-Spiel auch immer dazu und macht auch immer Spaß. Deswegen wäre ich aus der Sicht eher leidenschaftslos und ich wäre auch nach Hamburg gefahren oder nach Berlin, aber ich kann sehr gut mit den drei Bewerberstädten leben.
So oder so wird das Spiel, wo immer es stattfindet, wahrscheinlich innerhalb von 5 Minuten ausverkauft sein, oder wie schätzt du das ein?
Das ist jetzt aber sehr hoch angesetzt. Also ich schätze mal, man hat das Wheel of Death beim Laden und irgendwann kriegt man eine Nachricht, oh sorry, ist alles weg und der Schwarzmarkt wird trotzdem blühen.
Als wir hier ankamen in diesem wunderschönen Golf-Resort am wirklich äußersten Ende Londons, warst du gerade am Rechner und hast die News verwurstet, dass jetzt auch die Koç Rams Istanbul nächste Saison in der European League of Football dabei sind. Wie findest du das?
Ich finde es hervorragend. Also über jedes nicht deutsche Team bin ich da sehr glücklich, denn es ist ja eine europäische Liga und bisher war das europäische Element mit ja nur 2 Teams doch deutlich unterrepräsentiert. Das schaut jetzt für nächste Saison sehr viel besser aus und Istanbul ist so eine große Unbekannte, finde ich. Also footballtechnisch hat man da noch nicht so richtig viel mitgekriegt. Es ist anscheinend der Seriensieger der letzten Jahre, also das Team aus Istanbul, und mal gucken, wie sich das dann im internationalen Vergleich schlagen kann. Aber ich bin auf jeden Fall sehr positiv gestimmt.
Daniel, du warst beim ELF-Endspiel in Düsseldorf und hattest erzählt, da hättest du auch schon sowas aufgeschnappt. Für dich war das natürlich keine Überraschung, dass Istanbul announced werden könnte.
Nee, ich glaube, sie waren während des Finals, das hatte Patrick Zuma auch gesagt, noch in Verhandlungen mit verschiedenen Städten. ich habe gehört, dass Istanbul Teil dessen war, aber noch nicht ganz sicher war, sonst hätten sie es gerne auch früher schon announced. Jetzt kommt es wahrscheinlich am Sonntag, also ich glaube, das war heute ein Aussand an, ich weiß nicht, ob es Steph vom Team direkt war oder ein Medien war, aber am Sonntag wird es da ein größeres Announcement im Rahmen der, ich nehme an, RAN NFL Sendung geben. Ich bin sehr gespannt, was das passiert. Es soll ein neues Design geben, vielleicht gibt es auch einen neuen Namen, vielleicht sind es gar nicht die ich glaube, es waren Rams, Koch Rams, Istanbul, sondern es wird was anderes sein. Aber die Expansion geht weiter. Wir sind jetzt bei 12 Teams. Meines Erachtens werden am Ende da 16 Teams stehen. Also eine halbe NFL, wenn man es mal so sagen möchte. Und wir haben ja schon ein paar Städte gehört, die möglicherweise rankommen aufgrund von Karten, die veröffentlicht worden sind, aufgrund von Namen, die irgendwie rumschwören. Und für mich wären London und Paris auf jeden Fall noch schöne Städte, auf die man hinfahren kann. Ich finde Skandinavien noch spannend. Amsterdam hat noch früher NFL Europe Team gehabt. Also da sind aber ein paar Kandidaten jetzt drumherum, die sehr, sehr gut damit reinkommen können und ist ein guter Weg. Die ELF macht vieles richtig und ich glaube, Istanbul ist genauso ein guter Schritt.
Als wir angefangen haben im frühen Frühjahr über die European League of Football interaktiv zu berichten, Carsten, warst du auch ein paar Mal dabei. Das klang teilweise auch immer ein bisschen skeptisch. Jetzt ist die erste Saison rum. Wie fällt dein Fazit aus und was meinst du, wird aus dem Stand jetzt 12 Teams, irgendwann werden dann auch noch 16 Teams draus oder gehen sie jetzt erstmal mit 12 Teams in die Saison 2022 in der ELF? Was ist deine Meinung?
Also zur zweiten Frage zuerst. Ich denke, dass man eher mit 14 in die Saison geht. Also London, Paris, denke ich, sind sehr gute Kandidaten, die auch noch sehr gut reinpassen würden und die ja immer wieder so in der Gerüchteküche aufgetaucht sind. Das Fazit der ersten Saison fällt tatsächlich sehr, sehr positiv aus. Hätte ich mir nicht vorstellen können. Also Anfang März haben wir mal so geschätzt 5%, dass die Saison genau wie geplant stattfinden kann und durchgezogen wird. Tatsächlich waren es dann 100% logischerweise. Und das, was man dann so öffentlich wahrnehmen konnte, war auch tatsächlich sehr, sehr gut. Also es gibt sicher immer noch Sachen, die man verbessern kann. Aber das Gesamtprodukt, glaube ich, so wie es präsentiert wurde, war super. Und ja, da hat es tatsächlich Spaß gemacht, dabei zu sein. Und ja, ein oder andere für nächstes Jahr dann noch ein bisschen anders oder ein bisschen transparenter vielleicht auch. Und dann schaut es sehr gut aus.
Carsten war ja logischerweise nicht der Einzige, der skeptisch war. Wir waren es auch. Jetzt ist das 12. Team raus, Daniel. Vielleicht auch aus deinem beruflichen Background. Wie begeistert bist du von der Entwicklung der European League of Football Stand jetzt?
Wie begeistert bin ich? Ich bin sehr optimistisch und positiv. Also ich finde, das, was sie geschaffen haben, und wir haben, glaube ich, auch zu Recht Sachen kritisiert vor der Saison, ob es nun die Kommunikation war oder ein bisschen die Klarheit, die es da in irgendeiner Form auch für Fans gab. Wir hatten aber auch eine Corona-Situation, die extrem schwierig war. Also ich glaube, wir hätten im März nicht ansatzweise gedacht, dass die mit einem fast vollen Stadion gefühlt, also 22.000 Fans in Düsseldorf, das Finale spielen können. Also das war schon einfach eine sensationelle Entwicklung und die Fans zeigen, dass sie das Angebot haben möchten. Die ELF bietet etwas, was die GFL bisher nicht geboten hat und das ist ein TV-Produkt, was sehr viel besser ist, was sehr viel mehr Spaß bringt, was sehr viel plakativer ist. Wir haben die Zahlen gesehen, die bei ProSieben gelaufen sind zum Finale, die echt sensationell waren. Ich glaube 420.000 war so mein Gefühl. Das sind schon einfach Zahlen, die sind richtig, richtig gut und da kommen wenig andere Sportarten drauf. Also guck mal Handball oder Eishockey oder was auch immer an, die kommen nicht auf die Zahlen im Free-TV, außer die Nationalmannschaft spielt in einem großen Turnier. Und ich glaube, das ist das, was irgendwie festhängt und darauf können sie aufbauen. Also wenn jetzt die ELF mit den Zahlen des ersten Jahres, mit dem Erfolg auf Sponsoren zugeht, werden sie gute Argumente haben, um da auch Sponsoring-Verträge zu bekommen. Das wiederum wird wieder Wachstum ankurbeln. Und ich glaube, das ist der spannende Teil, der da ist. Die erste Saison wird eine rote Zahl am Ende haben bei dem, was sie geleistet haben. Aber das ist nicht schlimm. Ich glaube, da geht es um einen 3- bis 5-Jahres-Plan, vielleicht sogar einen 10-Jahres-Plan. Und diese erste Saison war genau der richtige Schritt, um damit erfolgreich zu sein.
Carsten, du warst in den letzten Wochen zuerst beim Finale der European League of Football, dann warst du beim Finale der German Football League, jetzt bist du in London, wirst Sonntag ein Spiel sehen, wo auch tausende Deutsche wieder dabei sind. Wie beurteilst du American Football im deutschsprachigen Kosmos Stand jetzt und auch vielleicht als Vergleich ELF, GFL, NFL?
Ja, da muss man letztendlich sagen, also dieser Free-TV-Vertrag, den man halt jetzt seit 2015 hat, das ist schon unglaublich, was da alles vorwärts gegangen ist. Hätte man sich sicher auch als NFL-Fan nicht so erträumen können oder vorstellen können, Und ich denke, das ist fast auf allen Ebenen so. Bei der GFL kommt am wenigsten davon an. Das war aber auch die letzten Jahre so. Ich war mal bei einer Pressekonferenz nach dem German Bowl, vor 3 Jahren war es, meine ich, als der Präsident des Verbands noch gesagt hat, naja, das liegt an der guten Nachwuchsarbeit, dass jetzt da plötzlich so viele da sind, und hat das mit dem Fernsehen ein bisschen versucht totzuschweigen. Aber letztendlich ist das der Grund, wieso es wirklich so explodiert und geboomt ist, und die Zahlen sprechen ja wirklich für sich. Also wenn man am Sonntagnachmittag, was jetzt sicher nicht das beste Fernsehschau-Zeitpunkt ist für die ELF, da so viele Zuschauer vor den Fernseher bringt und dann eben in der für die Marketing-Leute doch sehr wichtigen Zielgruppe, dann ist das eigentlich perfekt. Und ja, das stabilisiert sich ganz gut. Also ob da jetzt noch so viele mehr dazukommen können, gerade was jetzt die NFL angeht, bei irgendwelchen Nachtspielen oder auch beim Super Bowl, wenn man die Zahlen sieht, das kann man sich irgendwie nicht vorstellen. Also gefühlt in meinem Bekanntenkreis, alterstechnisch, die schauen das alle. Aber dass jetzt dann meine Eltern plötzlich mit 70 noch zu Footballfans werden, das wird sicher nicht passieren. Aber man ist da schon viel weiter gekommen, denke ich, als man sich vorstellen konnte. Und wenn dann das deutsche NFL-Spiel da ist, dann kommt sicher noch der ein oder andere dazu, weil die Aufmerksamkeit dann logischerweise auch nochmal ein ganzes Stück mehr wird. Also es schaut ganz gut aus, denke ich.
Daniel, du hast dich wieder gemeldet.
Ja, ich glaube, die NFL hat, ohne dass wir es groß gemerkt haben, ich glaube, es gab eine Stagnation in den letzten 2, 3 Jahren in den Zuschauern, da bin ich bei dir, aber es gab, hat jetzt nochmal einen Sprung gemacht. Also letztes Wochenende haben die, glaube ich, 1,13 Millionen in der werberelevanten Zielgruppe gemacht. Das ist nochmal ein ganz schöner Schritt hoch von dem, was sie in den letzten Jahren circa waren. Da waren sie bei 800, vielleicht mal 900.000. Wenn der Schritt wirklich gehalten werden kann, das werden wir jetzt wahrscheinlich am Montag erfahren nach dem London Game jetzt, dann glaube ich schon, dass die NFL gerade nochmal einen Schritt gemacht hat. Und das kann die Diskussion mit dem Deutschlandspiel schon sein, die da positiv ist. Das kann sogar die ELF sein, von der die NFL profitiert, weil man einfach längere Zeit was hat, weil mehr Leute damit in Verbindung kommen, weil wir ein Produkt haben, wo man hingehen kann. Und wenn jemand in den ELF-Stadion war und sich ein bisschen mit dem Sport, in den Sport verliebt hat, weil er es vor Ort gesehen hat, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er am Sonntag auch wieder NFL guckt. Also ich glaube, dass die ELF und die NFL gemeinsam ein gutes Produkt sind. Sie kooperieren minimal bisher, so wie ich das weiß. Also eigentlich nur mit den Namen, sonst gibt es da keine Verbindung. Aber gucken wir, was da passiert. Und das wäre für die ELF wieder ein großer Schritt und würde die NFL helfen, weil es eben nicht nur dieses eine Deutschlandspiel dann gibt, sondern noch mehr drumherum. Also ich glaube, da entwickelt sich was sehr Schönes und RAN profitiert da sehr, sehr stark von, und der nächste Schritt kann da sehr, sehr gut kommen.
Ihr merkt, das Stühleabbauen ist vorbei. Man hört jetzt das Gras wieder wachsen. Das heißt, wir können zu den wirklich wichtigen Dingen kommen, Carsten. Kulinarik. Ich bin jetzt bei der Kulinarik. Gibt es ein Ritual, wenn du nach England fliegst? Gibt es irgendwas, was du auf jeden Fall essen, trinken oder einkaufen musst?
Also was ich tatsächlich fast nie gemacht habe, und das habe ich mir lange Jahre die Frage gestellt, wieso nicht, also irgendwas typisch Britisches gegessen, denn es gibt hier so wirklich gar nicht, außer Frühstück, da ist es fast in allen Hotels so, irgendwelche komischen Bratwürste.
Bitte, es gibt keine britischen Essen, es gibt Fish and Chips, es gibt den sensationellen Pie, den man hier essen kann,
den muss man widersprechen. In den Läden, in denen ich bin, und das sind anscheinend eher immer die Amerikanisierten. Deswegen gibt es ja immer Burger und sowas. Hier ist auch nicht meine Frau dabei, die dann sagen kann, ist mal was Gesundes, sondern man kann sich da tatsächlich mal 3, 4 Tage ungesund ernähren, und das nutze ich auch weidlich aus. Ansonsten habe ich eigentlich immer irgendeine Stadionführung mitgemacht, so an diesen Off-Days, wo keine NFL war, also Emirates Stadium oder Chelsea oder ähnliches. Das wird aber diesmal ausfallen. Aber das war auch immer so ein cooles Ritual, dass man da auch mal Stadien sieht, wenn sie leer sind.
Das heißt, am morgigen Samstag, wo du ja auch wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit für Freizeit hast, da kümmerst du dich dann darum, deinen Koffer wieder zu bekommen?
Heute, morgen, jeden Tag wahrscheinlich.
Was haben wir denn noch so vor, Daniel? Erzähl doch mal.
Also erstmal müssen wir sagen, Samstag, wir alle, die es gesehen haben, bei uns diese National Vintage League, die wahrscheinlich die größte NFL-Vintage-Archiv an Merchandise hat, macht morgen eine Art Garage-Sale, öffnen ihre Lagerhallen, lassen Leute da rein, wo wir mit der Kamera gestern schon drinnen waren. Das kann ich jedem, der das ganze Wochenende in London ist, nur empfehlen. Ist auch eine kleine, wir dachten erst, boah, ist ganz schön weit im Süden, aber eigentlich geht das relativ schnell, nach Peckham Rye zu fahren mit der Overground und da einmal sich mal anzugucken, was da ist, und ihr müsst ein bisschen Geld mitnehmen. Ich glaube, das könnte teuer werden, aber lohnt sich auf jeden Fall, weil da kann man sich wirklich nochmal die Originaltrikots von so vielen Legenden holen. Dan Marino hatte ich noch in der Hand, hätte ich gern gehabt. Also das bringt wirklich Spaß und es ist wirklich gar nicht so teuer. Also das fängt man an bei den Trikots bei $80. Ihr kriegt 20% off mit dem Code Footballerei, auch vor Ort, nehme ich an. Das sollte eigentlich ein Must-See sein hier in London. Was wir natürlich noch machen, ist Fußball gucken. Den runden Ball da hinten spielen Sie gerade schon hier im Hintergrund ein bisschen Fußball. Das werden wir morgen nochmal machen, uns einen, ja, ein Match in der zweiten englischen Liga angucken. Ist ein Derby. Die Fans sollen doch schon etwas aggressiver sein. Wir gucken uns Millwall gegen Luton an. Da bin ich sehr gespannt, wie das wird. Und dann können wir morgen davon berichten.
Ist es kein Derby, habe ich mir sagen lassen. Lieben Gruß an dieser Stelle vom Babak. Der hat mich nämlich berichtigt. Nach dem Boulevard habe ich darüber gesprochen.
Die Fans mögen sich nicht.
Ja, genau. Also gegen die Queen's Park Rangers zum Beispiel, das wäre ein Derby. Aber gegen Luton tatsächlich nicht, sagt Babak, der bis runter in die sechste Liga alle Stadien hier schon besucht hat. Also Babak, falls du es hörst, liebe Grüße an dieser Stelle.
Zwei Londoner Clubs. Das nenne ich dann immer Derby. Und dann ist es eben noch so, dass wir gehört haben, dass die Fans sich überhaupt nicht mögen. Von daher werden wir mal gucken, ob die morgen da so ein bisschen aggressiver werden. Aber wir werden uns das angucken und gerne berichten, wenn irgendwas passiert.
Gehört Luton noch zu London?
Berechtigte Frage, auch gerade überlegt. Keine Ahnung.
Ich glaube nicht.
Also es ist im direkten Umkreis von London, weil in Luton nämlich das zweite NFL-Team mehr oder weniger untergebracht ist. Also die Miami Dolphins sind in der Nähe von Luton, aber es ist schon sehr, sehr weit im Norden. Man kommt nicht mehr mit der Subway hin.
Um euch auch mal einen Eindruck zu geben, was es eigentlich kostet, sich in England ein Premier League-Spiel anzuschauen. Morgen gibt es nämlich auch das Duell Watford. Das gehört definitiv zu London und da sind wir ja gerade in Watford. London, also Watford gegen Liverpool, was wir uns auch gern angeguckt hätten mit Jürgen Klopp. 160, 170 Pfund kosten da die Karten. Das ist schon krass.
Spiel ist ausverkauft. Man kann nirgendwo Karten kaufen. Die sind vor Wochen schon weggegangen. Es gibt noch so ein paar böse Seiten, auf denen man die resellen kann. Die werde ich jetzt hier nicht nennen, aber da geht es dann bei 176 Pfund, also knapp 200 Euro los. Da sitzt man auch irgendwie oben mit einem Balken vor der Nase und kann gerade erkennen, dass da unten nämlich Fußball gespielt wird.
Carsten, du hast recherchiert. Gehört Luton noch zu London?
Jetzt sind wir ja gefühlt schon ganz, ganz weit im Norden von London und es sind nochmal gute 20 Kilometer Luftlinie mehr. Also mit London wahrscheinlich schon weit beschrieben, denn hier sind ja schon nur Bäume. Ich schätze mal in Luton schaut es dann, weiß nicht, weit in die Kühe wahrscheinlich.
Sehr gut, ihr beiden. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal. Morgen gibt es natürlich auch wieder einen London Calling Podcast, nämlich Episode 7. Wenn ihr spezielle Wünsche habt, worüber wir sprechen, wo wir euch vielleicht auch mit hinnehmen können, dann schreibt uns das gern über Twitter oder über Instagram oder eine E-Mail an redaktion@footballerei.de. Ansonsten, Daniel, überlegen wir uns nochmal, was wir morgen Schönes besprechen, ne?
Ich wollte dich gerade fragen, ob du weißt, worüber wir reden, aber ich glaube, wir gehen da nochmal dichter ans Spiel ran, wollen gerne nochmal über das Spiel sprechen, was uns da erwartet. Da gehen wir ein bisschen tiefer rein. Ansonsten wünsche ich euch schon mal einen schönen Freitag und wir, die Vorfreude nach dem heutigen Tag steigt wieder sehr, sehr stark auf das Spiel am Sonntag.
Willst du jetzt laut Duval rufen, Carsten, oder soll ich das machen?
Na, das musst du. Ich habe zwar drauf gewettet, aber als Fan kann ich beim besten Willen nicht durchgehen.
Duval! Tschüss!